Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Den Krieg in der Ukraine bemerken wir alle auch im Supermarkt. Die Preise für Lebensmittel sind so hoch wie lange nicht. Im April stiegen sie wieder um mehr als 8%. Und in den Regalen, wenn wir uns umgucken, sind Öl und Mehl knapp und die ersten Kunden fangen auch schon wieder an zu hamstern. Das allein mag vielleicht schon schlimm sein. Doch die Folgen für die Ernährungssicherheit für andere Länder sind viel dramatischer. Die Menschen müssen hungern, weil die Ukraine ein wichtiger Weizenlieferant war. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat schon vor einem Wirbelsturm des Hungers gewarnt. Und auch Martin Frick, er ist Deutschlandchef des UN-Welternährungsprogramms, der hat dem ZDF zuletzt deutliche Worte gefunden.
Also die Situation ist explosiv. Wir hatten bereits im Januar, bevor der Ukraine-Krieg überhaupt begonnen hat, 150 Millionen mehr Menschen in Hungersgefahr als zwei Jahre zuvor. Covid, Klimawandel, all das hat dazu beigetragen. Jetzt ist der Überfall auf die Ukraine dazugekommen, hat die Preise durch die Decke getrieben. Das treibt Staaten und Familien an den Rand.
Ja, eine explosive Situation also. Und genau darüber wollen wir heute bei Handelsblatt Green sprechen. Wo und wie genau verschärft der Krieg die Hungersnot weltweit? Hilft Gentechnik gegen die Ernährungskrise? Und müssen wir demnächst auf Fleisch- und Bioanbau verzichten? Das möchte ich mit einem besprechen, der zu den führenden Experten in Sachen Ernährungssicherheit, Hunger und Armut zählt. Er ist Agrarwissenschaftler und Professor für Agrarökonomie und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Die Rede ist von Martin Keim, der mir jetzt aus Bonn zugeschaltet ist. Hallo, Herr Keim.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Keim, um die Folgen des Krieges für unsere Ernährung einschätzen zu können, müssen wir ja erstmal verstehen, wie bedeutsam Russland und die Ukraine für unsere Lebensmittellieferungen sind. Beide Länder gelten ja als Kornkammer der Welt. Sie als Experte wissen das genauer. Was liefern die beiden Länder in Sachen Nahrungsmittel?
Beide Länder sind sehr, sehr große Exportregionen für Weizen, aber auch für anderes Getreide. Also je nach Getreideart machen sie etwa 30% der gesamten weltweiten Exporte aus. Und das betrifft Weizen, es betrifft aber auch in ähnlicher Form Mais, es betrifft Gerste. Und außerdem kommen Ölsaaten dazu. Also die Ukraine ist beispielsweise der weltweit größte Exporteur von Sonnenblumenöl. Zusammen mit Russland machen die bei Sonnenblumenöl einen Anteil von 75% aus. Und das zeigt also, es handelt sich um große Spieler auf dem Weltmarkt für Getreide und Ölsaaten.
Wenn Sie Sonnenblumenöl ansprechen, das sehe ich auch im Supermarkt bei mir um die Ecke, der ist knapp oder eben gar nicht mehr da. Lassen Sie uns doch ein bisschen auf die Folgen dieses Kriegs in Sachen Ernährung für Deutschland und andere EU-Länder blicken. Nun fehlen ein paar Sachen wie Sonnenblumenöl, die Preise sind gestiegen. Ist aber das Einzige, was wir fürchten müssen, oder werden demnächst auch noch andere Lebensmittel knapp bei uns?
Naja, wir werden uns schon auf hohe Preise für Lebensmittel einstellen müssen, zumindest im laufenden Jahr. Ganz einfach, weil die Mengen international eben knapp sind. Selbst wenn wir selber Getreide, Weizen gar nicht so sehr importieren, sondern viel selbst produzieren, steigen natürlich die Preise weltweit. Und das führt auch zu Preisanstiegen bei uns. Weil wenn sie nicht steigen würden, würden ja deutsche Produzenten und Händler einen Anreiz haben, diese Dinge zu exportieren dorthin, wo die Preise höher sind. Deswegen müssen sie bei uns natürlich auch steigen. Aber es wird bei uns ja vielleicht hier und da mal das Sonnenblumenöl im Regal fehlen, aber wir können es ja ersetzen durch andere Pflanzenöle und es wird bei uns mit Sicherheit nicht zu gravierenden Engpässen kommen in Europa und deswegen sind Hamsterkäufe nicht notwendig.
Dramatischer, Guterres hat es gesagt, ist die Lage aber in anderen Ländern, oder? Wo genau hat der Krieg starke Folgen in Sachen Ernährung?
Naja, zunächst mal, wenn wir uns anschauen, wo die Handelsströme vor allen Dingen aus der Ukraine und aus Russland hinfließen, dann sind das eine ganze Reihe von Ländern im nordafrikanischen Raum, im nahen Mittleren Osten bis hin zu Afghanistan, Pakistan. Es gibt insgesamt mehr als 25 Länder, die mehr als die Hälfte ihrer gesamten Weizenimporte aus der Ukraine und aus Russland beziehen. Und das zeigt natürlich, wenn dort jetzt akut Lieferungen, Exporte nicht ankommen, dann führt das erstmal kurzfristig dazu, dass tatsächlich nichts da ist. Und jeder fängt dann natürlich an zu schauen, okay, wo können wir alternativ diese Getreidemengen herholen und gucken halt, welche anderen Länder möglicherweise als Lieferanten in Frage kommen. Das dauert natürlich ein Stück weit und das ist das, was die Preise nach oben treibt, ja, weil eben erhebliche Mengen einfach nicht da sind auf dem Markt.
Nicht nur hohe Preise bei uns und auch in anderen Ländern, aber der Krieg könnte auch die Hungersnot verschärfen, oder? Da haben Sie ja auch mal eine Analyse gestartet kürzlich.
Absolut. Also wenn die Preise tatsächlich so stark nach oben gehen, dann heißt das in armen Ländern, wo Menschen ohnehin einen Großteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen, dass sie sich eben nur noch weniger leisten können. Und wir kennen den Zusammenhang, wenn die Preise gravierend steigen, dann geht der Hunger nach oben, vor allen Dingen bei denjenigen am ganz unteren Ende der Einkommensskala. Und wenn wir nicht aufpassen und auch gegensteuern, so gut wie wir können, besteht auf jeden Fall die Gefahr einer größeren Hungersnot. Ich nenne die Zahl, dass durchaus im Worst-Case-Szenario die Zahl der Hungernden um 100 Millionen Menschen weiter ansteigen könnte.
100 Millionen mehr, also eine Riesensumme, die der Krieg zur Folge hat.
Ja, und was auch aber wichtig ist, wir denken immer über Kalorien und Brot, die ja, also Getreide und Brot, was ja Kalorienlieferant ist. Mhm. Und jeder will was im Bauch haben. Selbst arme Menschen werden versuchen, ihren Kalorienbedarf noch zu decken, auch wenn das teurer wird. Aber sie werden Obst, Gemüse, sie werden Hülsenfrüchte, die tendenziell schon etwas teurer sind, aber die für die Nährstoffversorgung wahnsinnig wichtig sind, die werden sie eher vom Speiseplan verdrängen, können sie nicht mehr leisten. Und dann haben sie vielleicht genügend Kalorien, aber haben nicht genügend Vitamine, Mikronährstoffe. Und auch das kann gesundheitlich sehr, sehr gravierende Folgen haben.
Mhm. Können die Menschen den Weizen nicht einfach irgendwie ersetzen, indem man zum Beispiel auf Reis setzt, oder ist das zu kurz gedacht?
Jeder versucht das natürlich. Wenn ein Lebensmittel besonders teuer wird, versucht man auszuweichen. Und klar, das tun die Menschen weltweit, aber die Märkte sind vernetzt. Dann geht die Nachfrage nach Reis hoch und auch die Preise nach Reis, weil natürlich Reis auch nicht in beliebig großen Mengen da ist. Und das Gleiche trifft eben auch für Mais und für anderes Getreide zu. Insofern haben wir insgesamt auf den Märkten eine angespannte Lage und das betrifft tatsächlich alle Lebensmittel.
Der Hunger allein ist ja schon schlimm, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber fürchten Sie auch noch darüber hinausgehende, ich sag mal, gesellschaftliche und soziale Folgen des Hungers?
Also wir kennen natürlich die Bilder, wie wir sie auch zu Zeiten von anderen Preiskrisen beobachtet haben, dass in denjenigen Ländern, gerade dort, wo auch Menschen billiges Brot beispielsweise zu subventionierten Preisen gewohnt sind, wenn die Preise auf einmal massiv ansteigen. Die Leute gehen auf die Straße. Das kann zu politischen Unruhen führen. Und gerade im nordafrikanischen arabischen Raum ist das sicherlich auch wieder zu befürchten. Ja, das sehe ich.
Also sehr viele Probleme, die der Krieg, die ja ohnehin schon auslöst, aber auch im Bereich Ernährung und Ernährungssicherheit. Herr Keim, lassen Sie uns beide doch versuchen, jetzt ein wenig über Lösungen zu sprechen, sofern das möglich ist. Was ist denn Ihre Einschätzung? Was kann denn ganz kurzfristig helfen, um die Hungersnot einzudämmen?
Ganz kurzfristig ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass alle anderen Länder nun nicht in eine Sichtweise verfallen, wir zuerst und wir machen jetzt, wenn wir genug haben, unsere Grenzen dicht, sondern das Handelssystem muss offen bleiben. Wir müssen also zulassen, dass Handelsströme sich verändern und dass in Regionen mit akuter Knappheit eben auch aus anderen Regionen der Welt ausgeholfen werden kann. Grenzen müssen offen bleiben. Zum anderen müssen wir natürlich hinschauen, überall, wo das möglich ist, produktiv zu wirtschaften und eben so viel wie möglich Lebensmittel zu produzieren, um die Knappheiten etwas auszugleichen. Und zum anderen können wir natürlich anschauen, wo verwenden wir Getreide oder auch Ölsaaten, wo es nicht so wichtig ist wie für die menschliche Ernährung. Und da fallen uns zwei Punkte auf. Zum einen der Bereich Tierfutter. Ganz viel Getreide, mehr als die Hälfte wird ja verfüttert. Wir könnten das reduzieren, indem wir auch unseren Fleischkonsum reduzieren. Und der andere Bereich ist Biokraftstoffe. Also rund 10% in Europa des gesamten Getreides wird zu Bioethanol verarbeitet. Biogas spielt eine Rolle in Deutschland. Biodiesel spielt eine Rolle für Ölsaaten. Und auch das sind Dinge, die wir reduzieren können und sollten, zumindest kurzfristig.
Also Nahrungsmittel auf den Teller statt in den Tank. Ein Vorschlag, den Sie machen. Und der Krieg, finde ich, wirft ja ein Schlaglicht auf ein Problem, das es ja schon länger gibt. Die Bevölkerung wächst immer schneller, aber das Nahrungsmittelangebot eben nicht in demselben Ausmaß. Da war jetzt kürzlich der 4. Mai erst ein interessantes Datum, nämlich auf die globale Bevölkerung hochgerechnet, bräuchten wir Deutschen die Ressourcen von drei Erden. Und am 4. Mai eben haben wir unsere ökologischen Ressourcen für dieses Jahr schon aufgebraucht. Herr Keim, Sie sagten eben, wir müssen ja effizienter, effektiver werden in der Landwirtschaft. Und eine Möglichkeit, um dieses Problem zu lösen, ist ja die Gentechnik. Und Sie gehören zu den Befürwortern davon. Was heißt denn das eigentlich genau, Pflanzen gentechnisch zu verändern? Können Sie uns das kurz erklären?
Ja, also Gentechnik zu verwenden heißt, Pflanzen zu entwickeln und mit Merkmalen auszustatten, die sie vorher nicht hatten. Und das kann halt bedeuten, dass wir sie toleranter gegen Hitzestress, gegen Dürre machen. Also Dinge, die zunehmend auf uns zukommen mit dem Klimawandel. Heißt aber auch, dass wir sie, also die Pflanzen robuster machen können gegen Pflanzenkrankheiten und Schädlinge, die ja dafür verantwortlich sind, dass wir vieles gar nicht erst ernten können und auch dafür, dass wir viel Chemie verwenden. Also die Lösung kann ja nicht nur sein, wir produzieren mehr, sondern wir müssen das innerhalb der planetaren Grenzen tun und das heißt auf möglichst wenig Fläche und mit möglichst wenig Chemie, das heißt also umwelt- und klimafreundlich und die Gentechnik kann uns dabei helfen.
Wie genau können denn jetzt gentechnisch veränderte Lebensmittel uns eigentlich dabei helfen, gerade auch unsere Hungersnot einzudämmen?
Naja, also jetzt ganz kurzfristig können wir natürlich nicht sagen, jetzt holen wir die Gentechnik aus dem Zauberkasten und die wird dieses Jahr dann unsere Probleme lösen und die Knappheiten. Das wird so kurzfristig nicht funktionieren.
Zumal sie in Europa ja auch verboten ist.
Sie ist de facto verboten, das stimmt. Also wir müssten auch erstmal das Regulierungswerk ändern. Aber wir müssen natürlich erkennen, dass die Krise, die wir jetzt ganz kurzfristig haben, aber eine Situation ist, die auch in ähnlicher Form immer wieder auf uns zukommen kann. Also Versorgungsengpässe werden hoffentlich nicht allzu oft durch Kriege entstehen, aber durch Wetter- und Klimakrisen. Kapriolen können sie entstehen, sie können durch alle möglichen Schocks entstehen, mit denen wir rechnen müssen. Und deswegen muss uns auch klar sein, dass wir auf unserem kleinen Planeten Erde mit doch begrenzten Land- und Wasserressourcen eine Weltbevölkerung von zukünftig 10 Milliarden Menschen zu ernähren haben und das nachhaltig tun müssen. Und dazu müssen wir natürlich auch neue Technologien in Betracht ziehen, wenn die uns dabei helfen können. Das heißt gar nicht, dass ich nur auf Technologien setze. Es heißt, dass Technologie ein wichtiger Bestandteil der Gesamtstrategie sein muss, die Welt nachhaltig zu ernähren.
Haben Sie Zahlen, inwiefern uns Gentechnik konkret helfen könnte in der Landwirtschaft?
Ja, also die Gentechnik ist ja zunächst mal ein Werkzeug und damit kann ich ja sehr unterschiedliche Pflanzen und Pflanzeneigenschaften entwickeln. Und wir sehen also in einigen Teilen der Welt, wo Gentechnik schon angewendet wird, dass wir Ertragsvorteile von zum Teil über 30% haben, weil wir zum Beispiel Pflanzen mit einer Insektenresistenz ausgestattet haben und dadurch der Insektenschaden reduziert wird. Und gerade in tropischen und subtropischen Regionen sind die Schäden sehr groß und können eben effektiv verhindert werden, wenn ich diese gentechnisch veränderten Pflanzen einsetze.
In Sachen Gentechnik sind Sie ja ein Befürworter, ganz optimistisch, was das angeht. Aber es gibt auch eben viele Kritiker. Und ich habe im Vorfeld mit Friedhelm Taube gesprochen. Der ist Agrarwissenschaftler an der Universität in Kiel. Und was sagt er?
Erstmal muss man deutlich machen, dass man in hochentwickelten Ländern bei uns mit Gentechnik nicht eine Dezitonne Ertrag mehr wird erreichen können. Das ist keine Maßnahme der Ertragssteigerung. Alle Konstrukte, wie ich sie jedenfalls kenne, sind eher darauf ausgelegt, zum Beispiel im Bereich Vorsorge, Krankheiten, Schädlingsdruck und ähnliche Dinge durch solche Konstrukte chemischen Pflanzenschutz zu ersetzen. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also die Möglichkeit, bei uns in Deutschland, in Europa mit Gentechnik Erträge zu steigern, ist nicht gegeben. Wir haben ein klassisches Beispiel, das ist der Mais. Wir haben für den Mais in den USA seit 50 Jahren den Einsatz der Gentechnik ermöglicht. Wir haben es in Europa nicht getan. Wenn Sie sich aber die Ertragsentwicklung bei Mais in den USA und in Europa ansehen, dann sehen Sie dort keinen signifikanten Unterschied, sondern der Zuchtfortschritt hat sich in beiden Kontinenten vergleichsweise ähnlich durchgesetzt.
Herr Keim, wenn man Ihrem Fachkollegen zuhört, bringt Gentechnik jetzt also doch nichts? Liegt er falsch?
Nein, also er liegt nicht falsch. Die Frage ist zunächst mal natürlich, die Situation in den USA und in der Europäischen Union ist etwas unterschiedlich und die Zahlen für die USA zeigen, dass dort der gentechnisch veränderte Mais zu Ertragsvorteilen von rund 10% geführt hat. Aber wahr ist, was Herr Taube sagt, dass bei uns in Regionen, wo wir also sowieso schon hohe Erträge haben, wenn wir Schädlings- und Krankheitsresistenzen in die Pflanze einbauen, dann wird das nicht in erster Linie einen Ertragsvorteil haben, sondern es kann den Effekt haben, dass es eben den chemischen, also die chemischen Bekämpfungsstrategien ersetzen kann. Und das ist ja super wichtig, weil wir haben ja im Rahmen des European Green Deals uns das Ziel gesteckt, die Chemie in der Landwirtschaft deutlich zu reduzieren. Wenn dabei aber Erträge runtergehen, dann ist natürlich insgesamt nicht viel gewonnen. Und die Gentechnik könnte uns helfen, die Erträge hochzuhalten, aber die Chemie runterzufahren. Und insofern ist es natürlich ein ganz wichtiger Baustein, die Landwirtschaft nachhaltiger, sprich umweltfreundlicher zu machen auch, aber gleichzeitig eben auch die Versorgungssicherheit für uns und andere Teile der Welt nicht zu gefährden, indem wir einfach nur Chemie rausnehmen und damit eben auch die Erträge sinken lassen.
In welchen Ländern, in welchen Regionen würde Gentechnik denn einen besonders guten Effekt haben?
Naja, es kommt darauf an, was wir als gut bezeichnen. Also ich finde einen Effekt, wo wir schrittweise die Chemie ersetzen können und gleichzeitig hohe Erträge wirtschaften, schon wahnsinnig gut. Aber ich nehme mal an, Sie beziehen das auf Ertragsvorteile auch. Also wir sehen beispielsweise in Ländern wie Indien, wo ich selber sehr viel geforscht habe, dass gentechnisch veränderte Sorten dort 25-30% höhere Erträge erlauben. Ähnliche Forschung gibt es für Südafrika, wo auch Mais gentechnisch verändert mit Insektenresistenz wurde und auch Ertragsvorteile in der Größenordnung von 20-30% hat. Und das sind ja nur diejenigen Merkmale, die heute schon entwickelt wurden. Vieles ist in der Pipeline und könnte innerhalb weniger Jahre verfügbar werden, wenn wir von der überkritischen und Überregulierungssituation wegkommen würden. Denn eins wissen wir auch seit 30 Jahren Forschung, die Gentechnik ist genauso sicher wie konventionelle Züchtungsmethoden.
Überskepsis haben Sie es genannt und Sie haben recht, die gesellschaftliche Skepsis bei dem Thema ist groß und es ist ja selbst unter Fachkollegen herrscht zumindest noch keine Einigkeit bei dem Thema. Denken Sie, dass der Krieg jetzt ein Anlass ist, dass es, ja ich sag mal, zu einem Wandel bei dem Thema kommt, einmal in den Köpfen der Menschen, aber auch in regulatorischer Hinsicht?
Also ich will vielleicht insofern Ihre Frage korrigieren. Es gibt sicherlich in der Wissenschaft keine Einigkeit darüber, welche an welchen Stellen Gentechnik jetzt besonders geeignet sein könnte. Es gibt aber eine sehr große Einigkeit und einen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass Gentechnik sicher ist und dass es eben genauso sicher ist wie konventionelle Züchtung. Und das ist ja nicht dasselbe. Also nicht alles, was sicher ist, müssen wir verwenden. Aber das ist nur, glaube ich, für die Zuhörer wichtig, dass die wissenschaftliche Evidenz uns schon 30 Jahre Aufschluss darüber gibt, wie sicher die Gentechnik ist. Und da gibt es, glaube ich, noch unterschiedliche Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit, die nicht immer wissenschaftsbasiert sind.
Und glauben Sie, das ändert sich jetzt?
Naja, also es kommt natürlich darauf an, dass wir zunächst mal erkennen, wir brauchen Technologie, weil eben auch Produktionssteigerungen in der Landwirtschaft nach wie vor wichtig sind. Und dazu ist natürlich die Krise gut, weil sie uns das sehr, sehr deutlich vor Augen führt. Es kommt jetzt natürlich auf uns Wissenschaftler an. Es kommt auch auf die Medien an, eben auch objektiv über die Potenziale und Grenzen der Gentechnik aufzuklären. Und ich hoffe, dass es eine gesellschaftliche Offenheit gibt, eben hier auch wissenschaftsbasiert, die das Thema nochmal erneut zu erörtern.
Ihren medialen Auftrag versuchen wir ja heute mit dieser Sendung schon mal ein Stück weit zu adressieren. Lassen Sie uns aber in den nächsten Minuten über ein anderes interessantes Thema sprechen, wie ich finde, nämlich das Thema Ökolandbau. Die EU, die will ja den Anteil der Ökolandwirtschaft bis 2030 auf 25% hochfahren. Gerade liegen wir ungefähr bei 8%. Herr Keim, müssen wir da jetzt umdenken? Brauchen wir mehr oder weniger Bio, um die Welt zu ernähren?
Also wir brauchen mehr ökologiebewusstes Wirtschaften. Das ist überhaupt keine Frage. Also das Ziel, dass unsere Landwirtschaft ökologischer und nachhaltiger werden muss, das müssen wir verfolgen. Aber die Frage ist, ob der Biolandbau in seiner heutigen Definition ein gutes Werkzeug dafür ist. Und aus meiner Sicht ist er das nicht. Also zumindest nicht, wenn wir ihn großflächig umsetzen wollen, weil er nämlich deutlich niedrigere Erträge nur hat. Und wenn wir also die gleiche Menge produzieren wollen mit Ökolandbau in seiner heutigen Definition, dann bräuchten wir dafür viel mehr Fläche. Hm. Und das heißt, dass anderswo in der Welt zusätzlich Regenwälder abgeholzt werden im Zweifelsfall. Und das kann ja nicht das Ziel sein.
Also nicht mehr Bio, sagen Sie, Herr Keim. Über das Thema Ökolandbau und konventionelle Landwirtschaft haben wir schon mal vor ein paar Monaten hier bei Handelsblatt Green diskutiert. Damals war Urs Nigli zu Gast. Der ist Schweizer Agrarwissenschaftler und ist auch Vordenker des biologischen Landbaus. Und der hat damals bei mir im Podcast dafür plädiert, die Bioanbauflächen weltweit auf 20-30% zu erhöhen. Und so hat er das damals begründet.
Das wäre ein wesentlicher Beitrag an die Ökologisierung und würde auch die globale Ernährungssicherheit nicht gefährden. Die Biodiversität würde profitieren, der Bodenschutz würde profitieren, Humusaufbau, die Kreisläufe würden sehr viel besser funktionieren. Also ich denke, das hätte große Vorteile.
Herr Keim, sehen Sie diese Vorteile nicht?
Naja, also wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen der einen oder anderen Maßnahme im Ökolandbau, nämlich Vielfalt zu fördern, Bodenerhaltung zu fördern, Fruchtfolgen zu haben, die eben ausreichend weit sind, auch natürliche und naturnahe Landschaftselemente in der Landschaft zu haben. Das sind alle super Konzepte. Und die, würde ich sagen, brauchen wir nicht nur auf 20-30%, sondern die brauchen wir möglichst auf 100% der Fläche. Das Problem im Ökolandbau in seiner heutigen Definition ist aber, dass er bestimmte Betriebsmittel und bestimmte Technologien vollkommen unwissenschaftlich ausschließt. Und das ist chemische Düngemittel, chemische Pflanzenschutzmittel und das ist auch die Gentechnik. Ja, wir wollen weg von Chemie. Das runterzufahren ist super wichtig, aber wenn wir nicht irgendwo Alternativen wie gentechnisch veränderte Methoden oder auch digitale Methoden und Technologien vorantreiben können, um zu verhindern, dass unsere Erträge einbrechen, dann bekommen wir eben das Problem des steigenden Hungers weltweit. Und insofern ist das, glaube ich, überhaupt kein Widerspruch, die Ökologisierung der Landwirtschaft voranzutreiben, aber eben nicht mit Scheuklappen, was neue Technologien anbelangt. Also eigentlich bräuchten wir eine Neudefinition des Ökolandbaus, der zum Beispiel Gentechnik zulässt, würde ja auch super zusammenpassen, weil er genau die Ziele weg von der Chemie schrittweise unterstützen kann.
Das zum Thema Bio. Lassen Sie uns, Herr Keim, doch nochmal zu einem Aspekt zurückkommen, den Sie anfangs angesprochen haben, dass wir eben auch verzichten müssen, um die globale, um die Welt global ernähren zu können. Lassen Sie uns doch über das Thema Fleisch sprechen. Jeder Deutsche, der verzehrt 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr im Schnitt. Die Frage ist, müssen wir weniger Fleisch essen? Und das habe ich den Agrarökonomen Friedhelm Taube gefragt und das war seine Antwort.
Das ist eine Aussage, die die Wissenschaft unisono seit vielen Jahren tätigt. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die ganze Welt sich so ernähren würde, wie wir das in den hochentwickelten Ländern tun, dann wäre die Tragfähigkeit der Welt schon lange am Ende. Also wir werden schon aus Solidarität auch mit den Armen dieser Welt eine Veränderung in den Verhaltensmustern an den Tag legen müssen und nicht zuletzt auch aus Gründen der menschlichen Gesundheit, die ja auch in Deutschland und in Europa sehr deutlich hervorhebt, dass ein Fleischkonsum in maximal etwa einem Drittel bis der Hälfte zum aktuellen Standard, das wäre, was auch die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt.
Weniger Fleisch essen ist gesünder, das ist klar. Aber Herr Keim, inwiefern hilft es denn nun der Weltbevölkerung, wenn wir Deutschen weniger Fleisch essen? Wie konkret?
Also es hilft in ganz vielfältiger Hinsicht und ich würde sogar noch weitergehen. Wir hatten in der kürzlich veröffentlichten Studie gesagt, 75% runter vom Fleischkonsum. Wie hilft es? Es hilft zum einen, weil Fleisch und tierische Produkte einen wahnsinnig großen Umwelt- und Klimafußabdruck haben. Viel Wasser, viel Getreide, was verfüttert wird, viel Land, was verbraucht wird, erhebliche Treibhausgasemissionen und all das müssen wir reduzieren und das werden wir nur reduzieren können, indem wir stärker pflanzenbasiert uns ernähren. Es hilft, weil es Ressourcen freimachen würde für die unmittelbare menschliche Ernährung und auch Ressourcen, die wir zum Teil der Natur zurückgeben können. Also wenn wir uns anschauen, wie viel der Ackerflächen verwendet werden, um Viehfutter zu produzieren, und wir stattdessen dort Wälder haben könnten, die uns zum Klimaschutz helfen. Also das ist tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation in Bezug auf Gesundheit, Umwelt und Welternährung, wenn wir in den reichen Ländern unseren Fleischkonsum deutlich reduzieren würden.
Sie sprechen von Win-Win-Win, 75% weniger Fleisch. Für wie realistisch halten Sie das? Ich meine, klar, die Menge des Fleisches, was wir essen, geht seit Jahren zurück, aber jetzt nicht in einem signifikanten Ausmaß, als dass wir bei -75% ankommen würden. Also es klingt gut, aber in meinen Augen auch unwahrscheinlich, oder?
Also wenn wir den Trend tatsächlich einfach nur abwarten, dann würde das viele, viele Jahrzehnte dauern, bis wir unter Umständen irgendwann mal in diese Richtung kommen. Mhm. Und insofern gebe ich Ihnen recht. Aber wir können natürlich den Trend dadurch beschleunigen, indem wir das Bewusstsein um den großen Umwelt- und Klimafußabdruck von Fleisch doch stärker kommunizieren. Wir können natürlich auch politisch eingreifen, indem man steuerliche Anreize oder eben auch Disincentives, also Negativanreize im Sinne von
Steuern. Den Preis erhöhen. für Fleisch.
Den Preis erhöhen, absolut. Also ich halte das für den richtigen Weg, um zu nachhaltigeren Ernährungsformen zu kommen. Das kann dann auch heißen, dass anderes subventioniert wird. Also pflanzenbasiert, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Also es muss nicht alles teurer werden, aber für Fleisch gibt es so viele externe Kosten im Sinne von Umwelt und Klima, die nicht jetzt heute im Preis reflektiert werden, sodass der Preis viel, viel ehrlicher wäre, wenn wir es besteuern würden und ein Stück weit diese Kosten mit im Preis widerspiegeln würden.
Ich hätte auch noch eine Idee, die würde jetzt Metzgern und Landwirten nicht unbedingt gefallen, aber wir könnten ja auch rein hypothetisch komplett aufs Fleisch verzichten. Würde die Umwelt davon nicht maximal profitieren?
Das würde sie. Umwelt und Klima würden davon maximal profitieren, aber es gibt eben auch noch die menschliche Gesundheit und für manche Gruppierungen weltweit ist es so, dass tatsächlich das ganze Jahr über auch im Hinblick auf Saisonalität eine ausgewogene pflanzenbasierte, rein pflanzenbasierte Ernährung derzeit nicht möglich ist, nicht erschwinglich ist und insofern sollten wir nicht dogmatisch den Vegetarismus oder Veganismus fordern, aber wir sollten eben deutlich runter von unserem hohen Konsum und klar, ich meine, Fleisch bleibt ein wichtiger Lieferant von einer ganzen Reihe von wichtigen Nährstoffen. Und insofern ist das in kleinen und moderaten Mengen durchaus auch mit Nachhaltigkeit vereinbar. Nicht aber in den großen Mengen.
Mhm. Herr Keim, lassen Sie uns zum Schluss dieser Sendung doch noch nach vorne blicken. Wir haben gerade den Verzicht angesprochen. Also was brauchen wir jetzt? Brauchen wir neue Technologien oder können wir die Welt durch Verzicht retten? Was ist das richtige Vorgehen?
Das ist ja genau das Problem, dass viele, viele die Welt in diese Entweder-Oder-Sichtweise einteilen.
Aber es ist sowohl als auch.
Es ist sowohl als auch. Also wir werden ohne Verzicht, und ich würde es gar nicht Verzicht nennen, ich würde es ein Wandel in den Konsumgewohnheiten hin zu mehr Nachhaltigkeit betrachten, weil man auch pflanzenbasiert sich sehr, sehr geschmackvoll tatsächlich ja ernähren kann. Aber wir brauchen genauso eben auch neue Technologien und wir können die Augen nicht davor verschließen, zum einen, dass die Weltbevölkerung wächst und damit die Nachfrage, zum anderen aber auch, dass wir Biomasse produzieren wollen, auch für energetische und stoffliche Nutzung, also jenseits von Lebensmitteln, und dass wir möglichst auch landbasiert CO2 binden können. Das heißt also mehr Wälder, also möglichst Rückbau der Landwirtschaft hin zu mehr Naturräumen, was für Klima und Artenschutz sehr günstig wäre. Und das werden wir nicht in den Griff kriegen, indem wir immer mehr Flächen brauchen. Also schon auch gleichzeitig geeignete Technologien vorantreiben.
Wir haben jetzt über viele Lösungsvorschläge gesprochen. Überall gibt es noch Probleme, sei es bei Öko, beim Fleischkonsum, bei der Gentechnik. Herr Keim, was denken Sie, bekommen wir das irgendwie hin mit der Ernährung der Weltbevölkerung oder müssen wir nüchtern aus diesem Podcast rausgehen heute?
Nein, also ich bin sehr optimistisch. Die Menschheit ist ja intrinsisch smart und wir müssen einfach ein Stück weit unsere teilweise ideologischen Sichtweisen, nur das eine hilft und das andere ist deswegen nicht geeignet. Das müssen wir überwinden. Wir müssen auch unsere Trägheit überwinden, tatsächlich nach vorne die Sachen anpacken und dann kriegen wir das hin. Eine Welt ohne Hunger und in Nachhaltigkeit ist ohne Zweifel denkbar und realistisch.
Das ist die Einschätzung von Martin Keim, Agrarökonom an der Uni Bonn im Podcast Handelsblatt Green. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung, Herr Keim.
Sehr, sehr gerne.
Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Alexander Voss und Paul Dräger für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Sie jetzt noch mehr zu den Auswirkungen des Krieges erfahren möchten, zum Beispiel auf die Energieversorgung oder die steigenden Gas- und Strompreise, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com/mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie es doch mal gerne aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link den finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich noch über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles Weitere unter live.handelsblatt.com/cbam. Thank you.